So langsam wird es jetzt ernst mit Folge 100, Niklas, und ich habe schon große Pläne. Ich habe eine Tätowiermaschine besorgt, und wenn ich sag's, wie es ist, entweder darf ich dich in Folge 100 tätowieren oder ich löse den Podcast auf.
Vielleicht führen wir schon nach Folge 95 auf. Und herzlich willkommen zur Folge 95 von eurem Lieblingspodcast Laufen, liebe Erdnussbutter. Und mir gegenüber virtuell sitzt wie immer schönerweise der liebe Daniel.
Hallo, hallo.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und mir ist aufgefallen, dass ganz besonderer Gast so eine richtige Floskel ist, die wir, glaube ich, auch ziemlich oft nutzen und ziemlich viele Podcasts nutzen. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein sehr besonderer Gast, denn wir haben heute den Andreas aus Hamburg da, der knapp 2 Jahre lang fast mein Trainer war, als ich in Hamburg bei Hamburg Running war. Moin, Andreas.
Moin, moin.
Freut mich sehr, dass du zugesagt hast, hier bei unserer Folge zu partizipieren. Und ja, wir wollen ein bisschen über den Verein Hamburg Running sprechen und natürlich auch über dich sprechen. Von daher, wie es sich bei so einer guten Interviewfolge gehört, ist dir am Anfang erstmal der Platz überlassen, um dich einmal kurz vorzustellen und ja, vielleicht auch zu erzählen, wie so deine sportliche Karriere war und immer noch ist.
Oh wei, also wir machen eine lange Folge raus, merke ich schon. Nein. Mir wird ja nachgesagt, dass ich auch gerne über mich spreche. Deshalb möchte ich direkt mal einschränken. Ja, ich war irgendwie 2 Jahre dein Trainer, aber nicht alleine dein Trainer. Das ist, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr über den Verein sprechen nachher, grundsätzlich auch schon mal eine wichtige Sache, weil wir da sehr mit Trainerteams arbeiten. Und in dem Fall gilt mir dann natürlich auch nicht alleine der Credit, so er denn da überhaupt zu geben ist. Das musst du eher bewerten. Ja, ich selbst war lange zwar immer schon in der Leichtathletik, aber gar nicht so im Laufbereich unterwegs, sondern eher im Sprintbereich. Als Kind mal Hürde und dann lange 400-Meter-Läufer, ehe ich dann jetzt schon im Erwachsenenbereich auf die Mittelstrecken gegangen bin, vor allem 800 Meter. Und bin dann eigentlich bei den längeren Strecken auch erst als aktiver Athlet gelandet, wo ich mir dann so gesagt habe, ja, jetzt neben Beruf und so lasse ich es ein bisschen kürzer treten, weil ich auch ein bisschen finde, dass so Training für die längeren Distanzen, was ja dann überwiegend dann doch aus Dauerläufen auch besteht, sich auch besser mal nach einem Arbeitstag hat machen lassen, zumindest bei mir psychisch vor allem so, also für den Kopf, als irgendwie so ein Sprint- oder Tempolaufprogramm, was dann klassischerweise für kürzere Distanzen häufiger auf dem Programm steht. Außerdem war ich dann halt auch irgendwie, brauchte einfach auch ein bisschen neue Erfahrungen, neue was anderes. Ja, die 400 Meter waren lange in der Jugend auch recht erfolgreich. Ich war ein paar Jahre in der Jugendnationalmannschaft oder im Jugendbundeskader, war eine U18 deutscher Meister. Danach habe ich mich dann halt irgendwie immer so an dem Bereich, also in dem Erwachsenenbereich, an dem Bereich orientiert. Quali für deutsche Meisterschaften schaffen auf 400, 800, das ist so dann die Grenze und das ist halt auch ein bisschen undankbar, weil es einerseits ein ziemlich geiles Ziel ist und ziemlich gut ist. Andererseits man dann halt aber auch irgendwie so alles steht und fällt mit ein paar Hundertstel Sekunden, wenn man Pech hat, ob die Saison dann den Erfolg hatte oder nicht. Und das war dann irgendwann so auch der Grund, wo ich sagte, dann nachher mal neue Horizonte. Und ja, spätestens seit Hamburg Running, wir sind in diesem Jahr, machen wir den 5. Geburtstag, bin ich dann auch im Trainerbereich aktiv und bin da mittlerweile, würde ich sagen, hauptsächlich aktiv, also mehr als dass ich Athlet bin, bin ich mittlerweile Trainer und trainiere da halt auch im Wesentlichen tatsächlich mittlerweile Mittelstreckler, aber lange halt auch so Menschen wie Niklas.
Hervorragend. Magst du einmal ich glaube, viele Leute, für mich war es damals auf jeden Fall bei Hamburg Running auch neu, sagen, was verstehst du unter Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke? Was sind da so die Distanzen, die dafür gelten?
Ja, also es gibt klassische Definitionen, die teilweise auch ein bisschen voneinander abweichen. Ganz klassisch sagt man, alles bis 400 Meter ist Sprint. 800, 1500 Meter, gegebenenfalls noch 3000, die jetzt keine klassische Disziplin sind, sind Mittelstrecken und ab 5000 fängt es dann an mit der Langstrecke. Da gibt es natürlich durchaus auch ein paar unterschiedliche Ansichten. Also ich persönlich sag mal so, was in der Weltspitze, da sind wir natürlich weit von entfernt, aber was in der Weltspitze auf 800 Meter passiert, das hat mehr mit Sprint zu tun als mit Mittelstrecke zum Teil. Und das Gleiche gilt, wenn man sich anguckt, irgendwie letztes Jahr 5000 Meter Weltrekord, das hat dann schon fast wieder mehr mit Mittelstrecke als mit Langstrecke zu tun. Und bei der Langstrecke ist nach oben hin natürlich keine Grenze, ne? Also du hast klassischerweise da den Marathon als oberste Disziplin, der allerdings auch nochmal natürlich ganz andere Voraussetzungen, ganz andere auch Trainings mit sich bringt als irgendwie 10.000 Meter, was die längste Disziplin auf der Bahn wäre. Es gibt natürlich dann darüber hinaus über Marathon auch noch längere Distanzen, die aber ja jetzt schon nicht die klassischen Distanzen sind. Ich glaube, das kann man, ohne Ultraläufern zu nahe zu treten, dann glaube ich doch behaupten.
Ich finde es ja total geil, dass wir an der Stelle jetzt schon unseren HörerInnen mitgeben können, dass sie ab 5000 Meter Langstreckenläuferinnen sind. Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut und etwas, was man sich auch voller Stolz mal ans Revers heften kann.
Ja, also ich habe ganz, wenn du da sportwissenschaftlich rangehst, kommt es ja darauf an, wie lang du unterwegs bist, ne? Also von daher könntest du auch, wenn du sehr langsam bist, von vorigen Distanzen schon irgendwie in die Langstrecke kommen. Aber grundsätzlich 5000 Meter als Langstrecke anzusehen, die natürlich eine kurze Langstrecke ist, ja irgendwie ein Widerspruch in sich, wenn man die wettkampforientiert macht, dann natürlich extrem schnell ist, also vor allem im Vergleich zu irgendwelchen Halbmarathon-Marathon-Distanzen. Aber was im Körper passiert, passiert ja dann im Wesentlichen im Ausdauerbereich. Und deshalb sieht man da leichtathletischer Sicht halt schon eine Langstrecke. Und ich finde auch, gerade für Leute, die jetzt nicht auf die Ultraleistung aus sind, sondern auch das vielleicht einfach als Hobby oder als Quereinsteiger machen, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, sich auch mal Straßenläufe, wenn sie dann wieder stattfinden nach Corona, auf 5000 Meter oder 5 Kilometern auszutoben. Ich finde es teilweise schade, dass für viele nur irgendwie das gilt, wenn man einen Marathon geschafft hat. Und es gibt ja so viele andere Läufe, die man vielleicht auch einfach vorher schon mal machen kann und die durchaus erstrebenswert sind.
Definitiv. Kommen wir mal zu Hamburg Running. Du hast gesagt, dieses Jahr wird der Verein 5 Jahre alt. Das ist ein stabiles Alter. Dennoch, denke ich mal, kann man davon sprechen, dass es ein recht junger Verein ist. Magst du mal erzählen, wie es denn zur ganzen Gründung gekommen ist? Wie gründet man überhaupt so einen Verein und warum macht man das?
Ja, 5 Jahre sind von außen vielleicht kurz, von innen fühlen sich auf jeden Fall viel länger an, weil wir in den 5 Jahren schon extrem viel erlebt haben und auch halt auch viel mehr Umbrüche vielleicht, als uns hier oder da lieb war. Ich glaube, einen Verein zu gründen ist gar nicht so schwer, den aber dann mit Leben zu erfüllen, das ist tatsächlich das Schwierige. Und die Gründungsgeschichte basiert im Wesentlichen daran, dass wir eine bestehende Gruppe, Langstrecken- und Mittelstreckenläufergruppe hatten, mit auch einem bestehenden Trainer. Das war nicht ich, sondern ich war Athlet darin. Wir waren damals beim Hamburger Sportverein, also beim HSV, und strebten, sagen wir mal, nach ein bisschen mehr Autonomie, nach mehr Möglichkeiten und hatten auch tatsächlich damals in dieser Gruppe relativ viele Voraussetzungen. Also wir hatten Juristen dabei, wir hatten halt einen Trainer, wir hatten Sportmediziner, wir hatten ein paar Leute, die sich auch schon mit Verbandsarbeit auskennen, also das war dann beispielsweise ich. Und so hatten wir da relativ viel Know-how vorhanden und hatten dann auch die Motivation, das zu machen. Also man träumt, glaube ich, gerade am Anfang dann vielleicht auch zu groß, aber das ist gar nicht so schlecht, weil das halt diese Motivation gibt. Und das Ganze stand auch ein bisschen so unter dem Eindruck der dann ja in Hamburg abgelehnten Olympia-Bewerbung, wo man so oder so zustehen konnte. Aber sagen wir mal, zumindest aus dem leistungssportlich orientierten Sport die Befürchtung damit einherging, dass jetzt erstmal Sport überhaupt kein Thema mehr ist, was sich nicht bewahrheitet hat, aber war natürlich dann so ein bisschen heiße Kartoffeln schwer anzufassen. Und daraus entstand dann halt einfach die Motivation, irgendwie selber was zu machen. Dann haben wir uns auch viel Zeit genommen. Man hat in der Vereinsleiterleitung mit diesem klassischen Wechselfrist im November, kann man die, also bis November kann man die Wechsel anmelden, die dann fürs nächste Jahr gelten. Das heißt, man kann nicht irgendwie beliebig hin und her wechseln. Und haben uns dann während des laufenden Betriebs, wir hatten ja unsere Strukturen, daran gemacht, eine Satzung zu schreiben, die ganzen Anmeldungen zu machen bei Verbänden, bei Vereinsregister etc. Das ist halt alles ein bisschen müßig, aber es gibt zigtausend Vereine in Deutschland, die haben das alle hingekriegt. Wenn man sich ein bisschen im Zweifel informiert, geht das. Und dann standen wir halt etwa ein Jahr, nachdem wir angefangen haben mit der Gründungsarbeit, bei einem Crosslauf irgendwann das erste Mal alle mit unseren Trikots am Start. Und das war dann halt auch einfach ein, ja, schon irgendwie ein geiles Gefühl, aber tatsächlich fängt da halt dann die Arbeit an. Und dann stellte sich sehr schnell heraus, dass es einen großen Bedarf gibt oder gab, aber auch noch immer gibt in Hamburg, Laufsport zu machen auf einem etwas professionelleren Niveau, als es vielleicht in Lauftreffs oder so stattfindet, aber nicht zwingend unbedingt sofort auf dem Niveau bei Meisterschaften oder bei höherwertigen Meisterschaften teilzunehmen. Und daher haben wir dann halt auch für diese Leute ein Angebot geschaffen. Das war dann die Trainingsgruppe, in der auch Niklas, ich glaube, als einer der ersten dann schon dabei war. Das ist so ein bisschen das größte Erfolgsrezept, was wir eigentlich gemacht haben oder erzeugt haben, dass wir da versuchen, mit einem leistungssportlichen Ansatz, ohne dass wir da, also Leistungssport ist für mich halt unabhängig davon, ob ich einen Marathon in 4,5, 5 Stunden laufe oder ob ich in 2,20 laufe, das ist einfach der Anspruch an sich, das Bestmögliche aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und damit haben wir vielen eine Heimat gegeben und dadurch haben wir aus dieser Quereinsteigergruppe dann aber auch sehr viele Leute gefunden, die dann sogar noch den nächsten und übernächsten Schritt gemacht haben und richtig im Leistungssport angekommen sind und teilweise dann bei nationalen Meisterschaften auch.
Und wie waren so die Distanzen? Also habt ihr dann für verschiedene Distanzen verschiedene Trainingsgruppen angeboten oder ja, wie war das?
Ja, also als wir angefangen haben, hatten wir eigentlich eine, wie wir es genannt haben oder immer noch nennen, Leistungsgruppe. Das sind, ich sage jetzt mal platt, die Besseren. Das ist natürlich alles fließende Übergänge. Und hatten dann diese Anschlussgruppe, die wir sie genannt haben, für im Wesentlichen Quereinsteiger. Aber sind auch viele Leute dann dabei, so Anfang 20, ob man das jetzt schon sofort als Quereinsteiger bezeichnen will, sagen wir jedem überlassen. Was schon auffällt, ist, dass diese Hobbyläufer, Quereinsteiger, die jetzt nicht aus einer klassischen leichtathletischen Ausbildung kommen, wir sind ja auch kein reiner Leichtathletikverein, also wir sind ein reiner Laufsportverein. Ich definiere uns zwar als Leichtathletikverein, aber wir machen ja keinen Weitsprung oder sowas. Die Leute, die dahin kommen, orientieren sich schon an Straßenläufen. Also die trainieren für 10.000 bis Marathon im meisten Fall. Das ist bei den Leuten aus dem Bereich Leistungssport, wie gesagt, Übergänge sehr fließend, ein bisschen differenzierter. Da gibt es dann deutlich mehr auch Leute, die Mittelstreckendistanzen machen, wo ich ja, sagen wir, meinen eigenen Fokus habe und auch meinen Trainerfokus habe. So dass wir die dann, als wir dann auch gewachsen sind, im zweiten, dritten Jahr teilweise aufgesplittet haben. Das heißt, wir haben Ansprechpartner für Langstrecke, wobei da beispielsweise die 5000 Meter immer so eine Twitter-Form sind. Die sind nicht klar definiert, ob die jetzt in dem Fall zur Langstrecke oder Mittelstrecke gehören, sondern auch ein bisschen typabhängig vom jeweiligen Athleten, von der jeweiligen Athletin. Ansprechpartner für Mittelstrecke. Mir wäre das durchaus auch ein Anliegen, da noch weiter runterzuwachsen Richtung 400 Meter. In der anderen Gruppe haben sich dann mit der Zeit auch Leute gefunden, die auf Mitteldistanzen trainieren wollen oder das tun. Das sind dann häufig klassischerweise Seniorensportler, die dann halt auch in ihrer Altersklasse auch wieder in 800 Meter, 1500 Meter bei Seniorenmeisterschaften teilnehmen wollen. Und da ist dann immer die Frage, wie teilt man das gut auf? Es gibt je nach Jahreszeit, gibt es Phasen, wo 800-Meter-Läufer und Marathonläufer sehr gut, sehr viel zusammen machen können. Zu anderen Phasen brauchen sie dann ein ganz anderes Training. Und da müssen wir eigentlich von Saison zu Saison auch ein bisschen gucken, wie viele Athleten haben wir, in welcher Leistungsklasse, mit welchen Ambitionen und da ein bisschen flexibel darauf reagieren. Also es macht ja keinen Sinn, jetzt einen Trainer hinzustellen, wenn ich jetzt sage, ich trainiere Mittelstreckler, aber es ist gar kein Mittelstreckler da, dann wäre das ziemliche Ressourcenverschwendung. Da ist man dann natürlich auch ein bisschen, muss man ein bisschen flexibel sein.
Mich würde mal interessieren, du hast ja erwähnt, dass ihr gerade zu Beginn das Phänomen hattet, dass ihr oder den Erfolg hattet, dass relativ viele Leute so aus dem Breitensport oder als Quereinsteiger kamen und dann tatsächlich große Erfolge feiern konnten und du hast es den nächsten und übernächsten Schritt gemacht hin zu richtig starken Leistungen. Wie ist das für dich als Trainer? Gab es auch mal den Punkt andersrum, dass du vielleicht das Potenzial in jemanden gesehen hast, aber dieser Quereinsteiger oder Breitensportler, der hatte vielleicht selber gar nicht die Ambition nach mehr und war damit zufrieden und boah, das ist eine lange Frage. Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, machen wir es kurz. Wie gehst du als Trainer mit sowas um?
Ja, es gibt das. Aber es gibt das in sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Ne? Also was Leichtathletik ist vor allem im Vereinssport für mich zwar immer noch eine Individualsportart, aber sie findet ja irgendwie auch gemeinsam im Team statt. Demnach trotz allem Teamsport etc. musst du ja bei jedem Athletin, jeder Athletin, anders, jeder Athletin, jedem Athleten unterschiedlich drauf eingehen. Ja? Also ich trainiere auch relativ viele jüngere Leute noch, so ab 18, also jetzt noch keine ganz U18, aber so 18, 19, 20, U20, U23 Athleten halt. Da kommt häufig dann halt irgendwann der Punkt Studium oder Job, wo sich dann einfach dadurch Ambitionen verändern und wo man dann als Trainer im Zweifel sogar auch jemandem mal sagen muss, du bei allem Respekt und aller Leidenschaft für den Sport, aber da das Berufliche ist im Zweifel vielleicht auch wirklich mal wichtiger dann, löst dich davon, dass du auf Teufel komm raus immer noch mal besser werden musst. Bei den Quereinsteigern ist es dann ja auch sehr unterschiedlich, ne? Also die sind dann häufig schon ein bisschen älter, teilweise haben sie vielleicht Familie, stehen im Job etc. Und da muss man das halt sehr miteinander abwägen. Also es ist ja immer ganz böse, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es macht jetzt wenig Sinn, seinen Job zu kündigen, nur um einmal einen Marathon unter 3 Stunden zu laufen. Also das tun dann halt bei aller Liebe halt auch sehr viele Menschen in Deutschland und davon kann ich mir jetzt kein Brot schmieren. Und ich glaube, da ist es sehr unterschiedlich, was die Leute, ja, also in welcher Position im Leben sie auch einfach stehen. Ne? Du hast trotzdem natürlich immer als Trainer auch Situationen, wo du sagst, ah, schade. Also gerade bei den Jüngeren ist es häufig einfach schade, die ziehen halt weg für einen Job oder sowas. Dann kann man sie manchmal noch vermitteln, dass sie an einem anderen Ort auch eine Trainingsgruppe finden. Und das klappt bei manchen besser, bei manchen schlechter. Und bei manchen ist es halt auch einfach so mit neuem Umfeld, Studium. Die haben dann vielleicht noch die Motivation, den Sport zu machen, schaffen es aber jetzt in dem Sinne nicht, sich so zu organisieren, dass sie alles unter einen Hut bringen. Und das ist halt dann manchmal auch einfach schade, aber schade ist, glaube ich, auch der richtige Ausdruck dafür. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Wichtig ist in dem Fall halt, dass die Leute glücklich mit ihrem Leben sind. Schade wäre, wenn sie dann, oder schlecht wäre dann, wenn sie in 3 Jahren sagen, ah, hätte ich mal dann noch die 3 Jahre für den Sport genutzt im Studium. Aber das müssen dann im Zweifel auch die Personen selber am besten für sich ausmachen.
Hast du denn das Gefühl, dass die Athletinnen und Athleten prinzipiell ehrgeiziger bzw. zahlenfixierter werden? Weil das ist so ein Gefühl, das ich gar nicht in meiner Bubble per se wahrnehme, aber generell im Austausch mit anderen Läufern und Läuferinnen, dass der erste Ankerpunkt ist, ah, 10er schon mal gelaufen, oh ja, unter, weiß ich nicht, 40 Minuten oder 50 Minuten, oh krass, Respekt. Und hier, dafür bin ich aber schon mal Marathon so und so gelaufen. Ist das was, was dir bekannt vorkommt oder wo du glaubst, dass sich das verschärft hat? Vielleicht gerade bei den Jüngeren, wo der Ehrgeiz wahrscheinlich noch besonders ausgeprägt ist?
Ja, du bin ich ja selber auch erst Mitte 30, sprich ich kann jetzt nicht auf zig Generationen irgendwie zurückblicken, um das wirklich ernsthaft zu beantworten. Ich kann so meine aktive Zeit im Bereich U23 vergleichen mit dem, was heute passiert. Und da hat sich halt einfach technisch eine Menge dann verändert, ne? Also ich sage jetzt irgendwie mal sowas wie Strava, so eine Hausnummer. Und ich habe eher die Sorge, sage ich mal, manchmal, dass es von den eigentlichen Kernleistungen weggeht zu anderen Leistungen. Also bei uns war klassischerweise die Wettkampfresultate. Ja, das war halt das Interessante, ne? In deiner Disziplin oder den Disziplinen, die du gemacht hast. Ich habe mich in der gesamten Zeit vom Bundeskader niemand darunter unterhalten, wie viele Wochenkilometer wir gemacht haben. Also ich meine, für 400 Meter sowieso irrelevant. Aber wir haben uns auch nicht wirklich darüber interessiert. Wir haben ja ein bisschen Krafttraining, was ja 400 Meter Läufer auch, dass wir vielleicht die Parallele zu Wochenkilometern, wie viel du bei Kniebeugen oder sowas auf den Schultern hast. Nee, aber wenn ich jetzt heute Athletinnen und Athleten sehe, die gucken auf Instagram, was machen die Spitzenathleten, was machen die Athleten gegen die ich sonst im Wettkampf laufe auf Strava, wie viele Kilometer haben die? Und da wird sich dann irgendwie viel mehr verglichen. Und ich glaube, manchmal werden da so Parallelwettbewerbe irgendwie dadurch aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das immer vom Vorteil ist, aber man kann es halt auch manchmal als Vorteil nutzen, ne? Also gleichzeitig ist es halt im Zweifel gerade jetzt so, wenn es keine Wettkämpfe gibt, auch mal eine Option für sich daraus eine Motivation zu ziehen. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist, da irgendwie eine passende Balance zu finden.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten es hier schon häufiger im Podcast, das Thema, gerade Strava ist ja das prominenteste Beispiel, wo Fluch und Segen gleichermaßen mit dem Ganzen einhergehen, gerade dieses virtuelle Bizepsgeflexe mit den Wochenkilometern beispielsweise, was ja auch durch Bestenlisten etc. Immer wieder auch von der Plattform selber forciert wird, ist schon manchmal ein bisschen absurd. Schaust du dir denn selber deine Sportler und Sportlerinnen bei Strava an oder sagst du, nee, das will ich gar nicht wissen, ich will lieber, dass die mir das im Training erzählen oder da dann ihre Leistung abrufen?
Ja, also wir haben, wenn du Leistungssport machst, dann brauchst du ein vernünftiges Reporting. Das ist halt mit Strava in dem Sinne sogar gar nicht getan. Also ich habe ja schon gesagt, ich trainiere im Wesentlichen Mittelstreckenläufer. Da kommen ja noch viel mehr Faktoren als irgendwie Dauerläufe dazu. Dann, ne? Dann hast du bei den Tempoläufen noch viele Varianten, was du da eigentlich trainierst. Dann hast du vielleicht Sprinttraining, dann hast du Athletiktraining, Krafttraining, in Teilen der Saison auch Sprungsachen. Zum einen muss ich den Athlet selber für sich schon mal ein bisschen einen Plan machen, was habe ich denn da trainiert. Zum anderen sind wir halt auch doch im Bereich Erwachsenensport und ich mache das als Trainer ehrenamtlich und die Athleten sind alle irgendwie nebenher Schule, Uni oder Job. Das heißt, ich stehe auch nicht bei jeder Trainingseinheit dabei, auch nicht ohne Corona. Das heißt, es ist schon irgendwie notwendig, wenn ich das Training für die Leute planen soll oder mit dem Wettkampf planen, dass ich auch weiß, A, was haben sie gemacht und dann B, auch wie lief das? Lief das gut oder schlecht? Und in welchen Umfängen im Zweifel? Das heißt, das geht über Strava hinaus. Strava ist sofern dann schon mal nochmal ein Vorteil, weil das natürlich einige Einblicke ermöglicht. Ne? Also den Dauerlauf sich mal nochmal genauer angucken oder sowas. Ja, warum nicht? Auch gerade, wenn man vielleicht mal einen Tempowechsellauf oder sonst was gemacht hat. Aber klassischerweise ist das im Bereich der Bahnleichtathletik jetzt nicht die erste Wahl für die Trainingsprotokollierung oder für die Trainingsanalyse. Aber angucken tue ich mir das schon. Witzig ist dann natürlich, wenn du manchmal jüngere Leute hast, die auf Strava was posten und dann verwundert sind, dass der Trainer das mitbekommen hat. das gibt's ja dann auch.
Ich kann dir da Geschichten von jungen Läufern erzählen, die in Trainingslager fahren, sich irgendwie 9 Dosen Erdnussbutter in der Woche reinzwirbeln und sich danach wundern, dass sie drauf angesprochen werden.
Tja, soll
Soll
gehen.
es alles gegeben haben.
Das ist doch auch Verleumdung auf eine Art. Na gut, kommen wir nochmal zum Training zurück. Also wir waren jetzt gerade bei Trainingsauswertung und so. Nochmal einen Schritt vorweg. Wie wird denn das Training für die AthletInnen bei Hamburg Running geplant? Also schreibt ihr in den Trainerteams Pläne für alle oder ist es so, dass die individuell für jeden Einzelnen gemacht werden?
Ja, also da wir uns jetzt aktuell, das ist ja Anekdote am Rand, Zeitgeschichte, die Podcast kann man sich ja vielleicht auch noch in 3 Jahren anhören. Wir sind ja jetzt irgendwie im 5. Monat Pandemie am Stück und ich habe dann irgendwann aufgegeben, Trainingspläne für die Gruppe zu schreiben, weil die ja eh nicht als Gruppe trainieren, dann kann ich auch für jeden Einzelnen einschreiben. So ein bisschen an dem Punkt bin ich halt dann doch irgendwann angekommen, wo ich dachte, na gut, jetzt machen wir aus dem Nachteil den Vorteil, dann kannst du halt auch ein bisschen individualisierter mit den Leuten auf die Stärken trainieren. Gut, stimmt natürlich jetzt auch nicht hinterher. Ich habe jetzt nicht 30 Pläne geschrieben, aber schon ein paar mehr, als ich sonst machen würde. Was wir machen ist, wir haben, wie gesagt, Trainerteams, wir haben verschiedene Trainingsgruppen, aber innerhalb dieser Trainingsgruppen gibt es dann schon klassischerweise Untergruppen, ne? Sei es jetzt nach Disziplin, nach Geschlecht, jetzt nicht, weil die sind halt einfach unterschiedlich schnell, das meine ich mit Geschlecht. Und dann teilweise auch nochmal nach, sagen wir mal, Leistungskategorien. Und in der Regel setzt man sich erst oder tauscht man sich erstmal unter den Trainern, die dann für die Gruppe verantwortlich sind, ein bisschen aus, um zu gucken, welche Sachen kommen jetzt in den nächsten Wochen dran und wo haben wir Gemeinsamkeiten. Ja, jetzt wieder im Nicht-Pandemie-Modus. Also es macht da irgendwie keinen Sinn, dass ich irgendwie Tausende am Montag draufschreibe und 400 am Donnerstag und die Langstreckler hätten es genau andersrum. Demnach guckt man da schon mal, wo sind die Punkte, was kann man zusammen machen. Dann kommt der zweite Schritt, halt diese Punkte, die nicht zusammen gemacht werden. Dann machen wir in der Regel einen Rahmentrainingsplan, nennen wir das, für 2 bis 4 Wochen, je nach Saisonphase im Voraus. Der ist dann erstmal relativ allgemein für die Gruppe. Also ich gebe mal ein Beispiel, da stehen dann vielleicht, ganz klassische Einheiten sind ja Tausender, bin ich gar kein so großer Freund von, aber die existieren ja doch irgendwie immer. Und da kann das auch mal passieren, dass da irgendwie 6 bis 12 mal 1000 stehen und dann als Tempoangabe zum Beispiel im 10 Kilometer Renntempo. So, dann weiß in der Regel ein etwas erfahrener Athlet schon, bedeutet das für ihn, dass er 6 machen soll oder 12. Und er weiß im besten Fall auch, was sein 10 Kilometer Renntempo ist. Jemand, der vielleicht noch ein bisschen neuer dabei ist oder noch ein bisschen Beratung braucht, muss dann nochmal Rücksprache mehr mit dem Trainer halten. Manchmal kommt es dann auch andersrum, dass ich dann als Trainer, weil ich weiß, Athlet ist ein bisschen platt oder was auch immer, da nochmal hinterher korrigiere. Oder dann sag, okay, die Einheit ist es jetzt, obwohl die im Plan für alle drin steht, für dich jetzt mal nicht. Du machst noch einen Tag Pause. Das ist jetzt mal auch das klassischste Beispiel, ne, dass man irgendwie eine Einheit weglässt. Und so geht es dann quasi vom Allgemeinen in das Spezielle. Ne, dass dann, das war das auch, ich habe vorhin gesagt, wir sind irgendwie einerseits eine Teamsportart, weil wir im Team trainieren, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem ein individuelles Training für jeden Einzelnen. Wir trainieren jetzt nicht Passspiel wie beim Fußball, sondern trainiert halt jeder irgendwie seine allgemeinen Grundlagen oder sonst was. Das Ganze ist natürlich dann eingebettet in einen Jahres- oder Halbjahresplan, was man ja Leichtathletik klassischerweise dann halt macht. Also ich plane, wenn es geht, immer von hinten aus. Das heißt, ich habe irgendwo einen Saisonhöhepunkt, da sollen dann die Bestleistungen erbracht werden. Dann weiß ich, was ich so und so viele Wochen im Voraus für Zubringerleistung eventuell brauche. Und dann arbeitet sich das immer weiter nach hinten, bis ich irgendwann im Winter bin, wo dann meistens erstmal die Grundlagen gelegt werden.
Und sind diese Rahmentrainingspläne aufs Jahr gesehen dann so geplant, dass auch gemeinsame Wettkämpfe von den Teams, von den Athletinnen geplant sind, da zusammen als Team aufzukreuzen?
Ja, unbedingt. Also einige gemeinsame Wettkämpfe ergeben sich einfach durch den Anspruch der Gruppe. Also in der Leistungsgruppe jetzt noch einfacher. Die besten Langstreckler haben im Normalfall zum Beispiel den Anspruch, bei deutschen Straßenlaufmeisterschaften zu laufen. Und da ist der Name halt allein schon Programm, dass das im Grunde ein Höhepunkt ist. Dann hast du klassischerweise in Hamburg einige Höhepunkte für die Läufer, die Marathon, Halbmarathon laufen. Wird in der Regel ein Hamburg-Marathon halt ein gesetzter Termin sein. Da kommen sehr wenige dann auf die Idee, eine Woche vorher woanders zu laufen. War auch schon mal Diskussion, weil dann woanders halt deutsche Meisterschaften waren. Aber das ist dann so eine Diskussion, die man dann halt ein halbes Jahr vorher als Team führt und sich auf was dann festlegt. In den kürzeren Bahndistanzen hast du klassischerweise nicht unbedingt den einen Wettkampf, also vielleicht den einen Wettkampf als angestrebten Höhepunkt, ob es jetzt Deutsche sind, Norddeutsche oder Landesmeisterschaften. Aber du hast halt eine Phase, dann läufst du ja nicht nur einen 800er und dann ein halbes Jahr später den nächsten, sondern hast irgendwie einen Monat oder so, in dem dann die Wettkämpfe relativ dichter Folge hintereinander geklotzt werden. Und auf sowas macht man sich dann da zusammen aus. Und das heißt irgendwie die Langstrecke, umso länger die Distanz, umso länger im Vorhinein steht eigentlich der Höhepunkt fest. Ein Marathonläufer wird in der Regel wahrscheinlich sogar ein Jahr vorher wissen, wo er im Frühjahr oder Herbstmarathon macht. Und bei den Mittelstrecklern ist es dann schon so, die haben vielleicht den Saisonhöhepunkt, aber welche Wettkämpfe zur Quali etc. dann kommen, das wird dann ein paar Monate vorher abgesprochen, aber in der Regel dann halt auch. Klar, als Trainer ist es mein Ziel, gemeinsam auf einen Wettkampf zu fahren. Das ist fürs Teamerlebnis schöner und ja, so hoch ist die Auswahl dann auch nicht unbedingt, dass man da sinnvollerweise total variiert.
War auf jeden Fall auch somit mein Highlight, jedes Mal mit Leuten aus dem Verein dann zu Wettkämpfen hinzufahren. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Hamburg-Marathon 2017, sich mit den Leuten aus der Trainingsgruppe irgendwie vorher zu treffen, auch wenn man im Rennen letztendlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Ja, sich da gegenseitig die Aufregung wegzunehmen und gibt insgesamt irgendwie so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, hat mir auf jeden Fall immer richtig gut gefallen.
Du hast, besser, wenn ich ja einfach einfach bin, Hamburg-Marathon oder so, Halbmarathon in Hamburg, das sind ja dann auch klassischerweise Events, wo du nicht nur die Teilnehmer dann an die Piste bringst, sondern auch sagst hier, pass mal auf, da laufen 20, 30 Leute von uns und dann viele, die dann nicht laufen, halt sich auch irgendwo treffen, um anzufeuern oder sowas. Und dann halt irgendwie so diese Gegenseite zu spiegeln und bei den Events, die woanders stattfinden. Da hatten wir vor, ich glaube, 2 Jahren, ja, genau, vor 2 Jahren waren wir mit einer großen Gruppe beim Berlin-Halbmarathon, ne, und da auch wirklich leistungsübergreifend, also von den, ich glaube, unter 1,10 Läufern bis hin zu den Leuten, die ersten Halbmarathon gelaufen haben, dann irgendwie mit 30 Leuten oder so gemeinsam. Das ist dann auch schon mal geil, dann auch einfach am Vortag gemeinsam irgendwie essen gehen und sowas. Ich kann dann nur berichten, ich war selber gar nicht da, aber war sicherlich mal ein Highlight dann auch.
Ja, apropos Gemeinschaftsgefühl, ihr macht ja auch regelmäßig Trainingslager und bei einem war ich auch mit dabei und das ist leider der Punkt, an dem ich auf Folge 1 referieren kann. Sollte man sich auf gar keinen Fall anhören, aber das fand ich jedenfalls sehr schön und ja, hat da auf jeden Fall das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Von daher meine Frage, generell einmal, wo macht ihr die Trainingslager? Und die andere Frage, inwiefern ist der Erfolg von solchen Trainingslagern für euch messbar? Also sowohl einerseits natürlich, dass es irgendwie den Zusammenhalt fördert, vielleicht auch gruppenübergreifend und andererseits auch in Wettkampfergebnissen oder Trainingsergebnissen in der Zeit danach.
Ja, also Trainingslager ist tatsächlich halt gerade ein extrem wunder Punkt, weil man da so unfassbar Corona merkt. Wir haben jetzt seit über einem Jahr halt keine Trainingslager logischerweise machen können, und haben auch dieses Jahr uns dann im November schon dagegen entschieden, fürs Frühjahr was zu planen, weil uns da schon die Lage unsicher war und das ist halt extrem schade, weil es halt echt eigentlich so mit das Geilste aus Trainer- und Athletensicht ist. Also ich erinnere mich da irgendwie selbst an meine Zeit als, keine Ahnung, ich war 12 oder sowas, hatten wir Trainingslager in meinem damaligen Verein. Das war einfach das Highlight, ne? Das war geiler als die Wettkämpfe später. Das darf man natürlich aus leistungssportlicher Sicht so gar nicht sagen, aber ich glaube, das sagen selbst Weltklasse-Athleten zum Teil. Und ja, wir haben auch noch aus der Zeit der Gründung waren wir in Portugal häufig im Frühjahr. Das ist ja da auch, wo du warst, Niklas. Und das ist klassischerweise so ein Anlaufspot für Langstreckenläufer, wobei halt auch sehr viele Langsprinter, also 400-Meter-Läufer da sind. Und also ein bisschen südlich von dort, wo wir waren, sind halt auch häufig ganz viele andere Leichtathleten im Stadion. Das ist eine Algarve, langer Anlaufpunkt, ist halt im März relativ verlässlich, ziemlich geiles Wetter. Das war eigentlich so der Anlaufpunkt, das haben wir halt noch übernommen von unserer Vorläufergruppe quasi, aus der wir entstanden sind. Was wir darüber hinaus häufig gemacht haben, ist im Herbst quasi so ein, ja, es heißt Trainingslager, aber es ist eigentlich kein Trainingslager. Es ist einfach so ein Auftaktwochenende, wo noch relativ leicht trainiert wird, weil man meistens erst seit ein paar Wochen wieder im Training ist und wo irgendwie jeder im Verein, der irgendwie dazugehört, mitkommen kann, wo dann auch viel aus der Leistungssicht dann einfach viel Gespräche geführt werden. Ne? Was lief in der letzten Saison gut? Was wollen wir anders machen? Was sind die Ziele für dieses Jahr? Und eigentlich waren wir vor Corona gerade dabei, halt dieses Trainingslagerangebot aus einer leistungssportlichen Sicht zu erweitern oder zu diversifizieren, weil wir halt als Verein gewachsen sind von der Anzahl her und dann halt auch ein bisschen maßgeschneiderter drauf los wollen, weil ich glaube, gerade zu Trainingslager in Portugal mit 30 Leuten ist das halt einfach nicht vernünftig koordinierbar. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade dieser soziale Effekt am besten dann läuft, wenn man doch im Wesentlichen eine Gruppe ist, und ab einer gewissen Personenzahl bilden sich dann doch halt wieder die Grüppchen. Und gerade der soziale Effekt ist ja schön, wenn du dann mit den Leuten beim Frühstück sitzt oder dich unterhältst, mit denen du halt sonst nicht unbedingt außerhalb des Trainings viel zu tun hast. Und wenn da zu viele Leute bist, dann sprichst du halt doch wieder mit deinem Kumpels, ja. Deshalb sind so die Mischformen aus großen Trainingslagern und kleineren, wo man diszipliniert auf eine Leistung arbeitet, glaube ich, ein guter Weg, auf den wir eigentlich hin wollten. Und ich hoffe, dass wenn Corona irgendwann vorbei ist, vielleicht wir im nächsten Jahr das dann mal durchziehen können auf der Art. Wir waren zweimal oder dreimal, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, in Folge in Dänemark. Das ist halt dann die Parallele zu dem, was ich im Auftakt gemacht habe. Das haben wir eigentlich eingeführt, weil dieses Portugal-Trainingslager für viele im Verein halt nicht zu verwirklichen ist, irgendwie noch eine Woche weg, gerade wenn du dann jetzt doch Eltern bist, auch tatsächlich. Oder ja, halt irgendwie doch Hobbyläufer und sagst dann, ja gut, eine Woche Urlaub nehmen für Urlaub oder für Trainingslager. Und deshalb haben wir da so ein verlängertes Wochenende gemacht, was überwiegend halt für die Hobbyläufer da war, wo ich, weil ich sowohl in der Hobbyläufergruppe als Trainer aktiv war, als auch halt Mittelstreckler trainiert habe, dann meine jüngeren Mittelstreckler meistens mitgenommen habe, was für die halt sehr gut passte. Das war so ein, zwei Wochen vor den ersten Wettkämpfen. Da kann man halt nochmal konzentriert ein Wochenende gut arbeiten. Darauf aufbauend wollten wir halt immer mehr. Und ja, vor fast genau einem Jahr hätten wir halt eigentlich unser erstes Mittelstreckentrainingslager gemacht. Da wollten wir nach Kroatien, da wollten wir halt das erste Mal diesen Frühjahrspart aus Portugal aufsplitten in die Langstreckler fahren Anfang März nach Portugal, und ich fahre über Ostern mit den Bahnleichtathleten woanders hin. Und ja, dann kam so eine Pandemie dazwischen. Und da müssen wir nochmal neu schauen. Und ja, du hast eine schöne Frage gestellt, die habe ich jetzt überhaupt nicht beantwortet. Man kann es nicht messen, ne? Also ganz ehrlich, ob die Leistungen besser sind oder nicht, ich habe mir das selber als Athlet mehrfach gefragt. Ich habe mich in den Jahren, in denen ich im Trainingslager war, nicht für die DM qualifiziert, und in denen, wo ich nicht da war, für die DM qualifiziert. Aber ob das jetzt Ursache-Wirkung war, glaube ich, ist nicht so. Ich glaube, das Wesentliche ist halt wirklich, dass man Spaß hat, dass man vielleicht die Motivation da irgendwie rauszieht. Es sind halt einfach geile Erinnerungen, wenn man es gut macht, ne? Und der Punkt, wo es dann leistungsmäßig wirklich bemerkbar wird, ist meistens ja dann wirklich im wirklichen Leistungssport. Aber für die meisten Athleten gibt es vorher noch so viele Ansatzpunkte, wo man besser oder professioneller werden kann, dass das halt nicht immer zwingend ins Gewicht fällt, ne? Also es gibt ja Hobbyläufer, die fahren ins Höhentrainingslager und hauen sich aber danach wie 3 Wochen lang Meckes wieder um die Ohren. Also da bringt es dann auch wieder nicht, ne?
Ich glaube, wenn ich mich so versuche in diese, ich versuche mich nicht in die Hobbyathletenperspektive reinzuversetzen, ich bin Hobbyathlet, ich fange doch mal neu an. Nee, wenn ich versuche da dran zu denken, ich war ja noch nie in einem Trainingslager tatsächlich im Verein organisiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn man vielleicht gerade, wenn man einen stressigen Alltag hat, wo es doch viele Faktoren, sei es Familie, sei es Job oder weiß der Geier was, um das Leben herum gibt und dementsprechend konsequenterweise auch um das sportliche Leben herum, dass das, glaube ich, auch einfach dann eine Wohltat ist, wenn man sich einmal die Woche lang einem wahrscheinlich sehr liebgewonnenen Hobby widmen kann und da dann so ein bisschen sich da voll und ganz drauf fokussieren kann. Stelle ich mir wirklich sehr cool vor.
Ja, was wirklich aus der Leistungssicht ja wirklich passiert, ist, dass du Zeit für Regeneration hast. Also das ist ja wirklich der große Unterschied. Du hast gar nicht mehr so viel Zeit mehr fürs Training. Du kannst es teilweise ein bisschen mehr strecken. Also machst du ja häufig im Trainingslager dann vielleicht auch 2 Einheiten am Tag. Das sind dann vielleicht auch gar nicht wirklich mehr Kilometer, um jetzt mal bei dem Beispiel zu werden, zwingenderweise, sondern du splittest halt vielleicht eine Trainingseinheit. Ja, und in der Zeit dazwischen liegst du vielleicht mal am Strand, am Pool, liest, unterhältst dich und hängst halt nicht irgendwie in der Uni oder im Büro ab. Und das macht diesen Riesenunterschied. Also wenn ich mir angucke, was ich selber in Trainingslagern absolviert habe, das könnte ich zu Hause nicht umsetzen, weil ich einfach nicht die Ruhe habe, danach die Beine mal für eine Stunde komplett hochzulegen. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube, deshalb kann man im Trainingslager halt aus der Leistungssicht halt so viel mehr machen.
True Story, ich habe noch nie so viel in einer Woche geschlafen wie im Trainingslager in Portugal. Das war irre. Also ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine andere Sache, die Hamburg Running auch regelmäßig auf die Beine stellt, ja, auch wenn das jetzt auch der Pandemie, mit der Pandemie wahrscheinlich nicht funktioniert, ist die Nacht der Zehner ein Wettkampf, den ihr selber erfunden habt, vielleicht. Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es den seit 2017. Ich hätte super gerne daran teilgenommen. Ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast damals sehr oft thematisiert, war, glaube ich, dann beide Male immer genau zu der Zeit verletzt und durfte dafür da Runden zählen. Das war auch sehr spannend für die Leute, die da sehr schnell die 10.000 Meter gelaufen sind. Magst du mal erzählen, ja, wie ihr auf die Idee gekommen seid, selber einen Wettkampf aufzubauen und ja, wie das so funktioniert hat. Was für Hürden gibt es da auch? Mit wem muss man so Rücksprachen halten, irgendwie Verbände und so weiter?
Ja, also um mit einem Gerücht auszuräumen, also wir organisieren den Wettkampf nicht vollständig oder nicht alleine. Tatsächlich sind wir in dem Sinne, im juristischen Sinne, noch nicht mal der Veranstalter, sondern das ist hier ein Laufveranstalter, mit dem wir allerdings sehr eng verbunden sind, weil er uns auch lange Jahre gesponsert und unterstützt hat. Das ist der gleiche Veranstalter, der halt beispielsweise auch den Alsterlauf und den Halbmarathon in Hamburg veranstaltet. Allerdings sind wir da halt als sportlicher Träger. So ist die offizielle juristische Bezeichnung drin. Und ich würde mich jetzt auch so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, wir haben auch die Idee dazu gehabt, aber auch das nicht hundertprozentig, weil wir sind natürlich jetzt nicht die Ersten gewesen, die auf die Idee gekommen sind, 10.000 Meter auf der Bahn zu veranstalten. Das ist immerhin eine olympische Disziplin seit I don't know one. Also zumindest solange ich lebe. Tatsächlich gibt es in London eine Night of the PBs und die ist so ein bisschen das Vorbild dafür. Und wir haben einen Vereinskollegen, der heißt Christoph, der ist großer Fan von 10.000 Meter Bahn. Und der hat uns damit alle so ein bisschen angefixt und hat gesagt, guckt euch das in London an, das ist affengeil. Also alle erzählen uns irgendwie, Langstrecken auf der Bahn sind langweilig. Die IAAF überlegt, ob sie sogar die 5.000 Meter aus dem Meetingprogramm nimmt, weil es ihnen zu lange dauert. Und wenn du dir da anguckst, die machen 10.000 Meter mit Flutlicht, mit DJ, das ist total geil. Und dann rannte man damals in dieser Gründungseuphorie von wegen, wir wollen alles geil und besser machen, offene Türen ein, was glaube ich sehr gut ist, weil das ist halt der Unterschied junger Verein zu althergebrachter Verein. Da wurde dann nicht erstmal alles gesagt, warum das alles nicht geht, sondern da sprudelten dann die Ideen und so ist das dann halt ja entstanden. Da kam dann hinzu, dass du dann so der Veranstalter BMS halt natürlich ellenlange Erfahrung hat bei der Durchführung von Veranstaltungen, die halt auch unfassbar viel mehr Teilnehmer haben als jetzt die Nacht der Zehner. Von uns kam dann so ein bisschen die Verbands- und Bahn-Know-how. Von Veranstalterseite war dann direkt, oh geil, wir können eine Chipmessung machen, machen wir auf der Straße auch. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist das aber nicht bestenlistenfähig. Dann wird gesagt, ja, ist aber scheiße. Dann gesagt, ja, ist halt scheiße, kann ich aber nicht ändern. Das ist halt IAF-Regelwerk. End von Lied war dann, ist seitdem, wir haben sowohl eine Chip-Zeitmessung als auch die Lichtschranke, womit das Ding offiziell DLV bestenlistenfähig ist, aber gleichzeitig die Teilnehmer sofort nach Ende des Laufes jede einzelne Rundenzeit über die Chipzeitmessung sich irgendwie ausdrucken lassen können und nachher online einsehen können. Also schon auch ganz geil. Und wir hatten halt auch und haben noch immer natürlich Kontakte zu vielen guten Läuferinnen und Läufern, sodass wir da halt auch jetzt nicht die absolute deutsche Spitze, aber schon die erweiterte deutsche Spitze haben. Also ich glaube, im zweiten Durchgang oder im dritten Durchgang, ich glaube, beim zweiten Mal der Veranstaltung ist halt der Sieger dann unter 30 Minuten gelaufen. Das ist halt schon eine Hausmarke. Und wie gesagt, auch da ist immer nach oben ja keine Grenze. Ich glaube, die besten Deutschen können dann nochmal deutlich schneller. Aber das ist gerade, wenn du dann eine Veranstaltung hast, die fangen halt an mit, ich glaube, irgendwie Sub-60-Lauf, mittlerweile sogar noch langsamer, weil es Senioren-Landesmeisterschaften dabei sind. Wenn jetzt nicht Corona ist, bleiben die im besten Fall im Stadion. Wir haben halt auch immer, wenn jetzt nicht gerade Corona war, eine gute Erfahrung damit gemacht, dass es leider regnete und dann doch einige nicht blieben. Aber im Idealfall sind die dann auch ähnlich wie beim Marathon, natürlich nicht irgendwie zusammen an der Startlinie, aber irgendwie am gleichen Wettkampf, so ein gemeinsames Wir-Gefühl dieser gesamten Laufszene, und stehen ein bisschen mit offenem Mund am Ende da, wenn die Besten laufen und feuern an, und die Besten haben halt bei einem 10.000 Meter Bahnlauf halt auch einfach echt Stimmung, weil DJ, weil Flutlicht, und du kannst die Leute dann so bis an Bahn 3 oder so ranführen, das heißt, das ist auch, ne, nicht so weit weg, dass man dann da steht und du kommst halt 25 Mal vorbei. Das heißt, du kannst auch mit irgendwie 100 Leuten im Stadion eine ziemlich geile Atmosphäre dann machen. Ja, und das ist eigentlich schon eine ganz geile Veranstaltung, und es ist trotzdem noch immer eine stiefmütterliche Disziplin. Also das merkst du bei den Frauen noch viel mehr als bei den Männern. Da kommen halt dann doch regelmäßig irgendwie 5, 6, 7 Teilnehmer dann in die deutsche Bestenliste rein, einfach weil die 10.000 Meter auf der Bahn dann doch recht selten gelaufen werden. Und es ist, wenn man es richtig anstellt, eigentlich eine geile Sache.
Niklas, du und ich nach der Pandemie in der Nacht der Zehner, und wir schreiben uns in die deutsche Bestenliste.
Auf wie Platz schön wär's. Direkt.
Ich glaube, davon bin ich noch so ungefähr 10 Minuten entfernt, um mich in irgendeine Bestenliste zu schreiben. Na, vielleicht nicht 10, aber
ich glaube, bei den Männern musst du schon irgendwie unter 32 bleiben.
Ja, dann 6. 6 klingt schon wieder machbar.
Ja, habe ich richtig Bock drauf. Also, klingt richtig gut. Und ja, da ich da, wie gesagt, zweimal an der Strecke stand, konnte ich die Stimmung auch schon aufsaugen. Und ja, wenn es wieder geht, kann ich da auch allen nur ans Herz legen, da mal aufzukreuzen und mitzulaufen. Wir haben es jetzt, mussten es ja schon ein paar Mal erwähnen, so generell die Pandemie hat natürlich auch den Verein vermutlich stark getroffen. Einfach mal noch so eine generelle Frage dazu, ja, wie sich das Vereinsleben dadurch verändert hat. Also klar, ihr könnt nicht mehr zusammen trainieren. Wie haltet ihr trotzdem als TrainerInnen den Kontakt zu den Mitgliedern? Habt ihr das Training noch im Blick? Ja, wie sieht so der Trainingsalltag ohne Trainingsalltag aus?
Ja, also ich habe es noch ein bisschen angehört, für die Leistungsträger, sage ich mal, also die Leute, die sowieso einen professionelleren Anspruch an ihr Training haben, und das ist mir jetzt auch durchaus in der Hobbygruppe zum Teil ja vorhanden, ändert sich nicht ganz so viel, weil der Austausch zwischen Trainern und Athleten über ein Trainingsfeedback, über im Zweifel auch mal Telefonate abseits der Trainingseinheiten stattfindet. Was natürlich nicht stattfindet, ist das Teamtraining. Und das ist natürlich sehr schade. Wir können eigentlich seit, ich glaube, Mai, Juni, können wir in die Trainingsanlagen rein, einzeln oder zu zweit oder halt in Gruppenstärke, wie halt gerade die Verordnung es hergeben. Das heißt, wir sind da jetzt nicht so hart getroffen wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel Schwimmer, die halt einfach gar nichts machen können. Aber wir können halt nicht als Mannschaft in der Hinsicht auftreten. Und wir haben natürlich eine Planungserschwerung dadurch, dass halt Wettkämpfe nur sehr vage stattfinden oder vielleicht stattfinden oder dann doch wieder ausfallen, was natürlich an der Motivation teilweise auch einfach schraubt. Das ist so der professionelle Part, der irgendwie funktioniert oder mehr oder weniger funktioniert. Was natürlich ein Ziel im Verein ist, ist, dass wir mehr anbieten als einfach nur Training. Da haben wir uns jetzt eigentlich von vornherein immer versucht, irgendwie ein bisschen digital was zu machen. Also als das alles losging, sehr viel improvisiert, einfach mal so Lauf-ABC-Videos. Dann haben wir auch mit digitalen internen Wettkämpfen gearbeitet. Das haben wir dann jetzt im zweiten Lockdown quasi wieder aus der Schublade geholt, ein bisschen professionalisiert, man lernt ja dazu. Haben wir irgendwie beispielsweise einen Silvesterlauf intern für unsere Mitglieder gemacht, die dann 5 oder 10 Kilometer gelaufen sind. Und dann haben wir auch Ergebnisliste und sonst was gemacht. Und was wir seit November dann jetzt auch verstärkt gemacht haben, sind so digitale Teamabende. Also ich habe irgendwie einmal im Monat irgendwie so einen Quizabend gemacht, online, so aus quasi reine Fun-Ebene. Und dann haben wir darüber hinaus ja so eine Vortragsserie gemacht, sag ich mal. Wir hatten dann einmal Jan Fitschen als Gast. Das war der Auftakt. Das war ein großartiger Abend. Waren irgendwie 50 Leute im Zoom-Channel von uns und Jan Fitschen erzählt von seinem Europameistertitel. Wer den Podcast von Jan kennt, der weiß, dass Jan auch sehr gerne redet. Und das war demnach wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend. Und dann haben wir direkt danach den Stilbruch gemacht und haben über zyklusorientiertes Training gesprochen in dem nächsten Vortrag. Ich gebe zu, es waren da nicht 50 Leute oder nicht 60 Leute im Zoom-Channel, aber immerhin doch eine sehr solide Anzahl von Leuten, die das interessiert hat. Ich habe schon mal einen Vortrag über Trainingsperiodisierung gehalten. Also das sind dann so die Leute, die wir intern bei uns haben. Wir hatten aber auch schon mal Debbie und Rabia Schönborn dann zu Gast, die uns vom Valencia-Marathon und der Olympia-Vorbereitung, die davon gesprochen haben. Und so versuchen wir halt so zumindest einmal im Monat dann halt irgendwie nochmal ein Team-Event digital für alle stattfinden zu lassen. Wo sie im besten Fall sowohl Motivation und als vielleicht auch noch ein bisschen Know-how für ihr Trainingsleben mitnehmen können.
Wie stark ist für euch spürbar oder anders gefragt, wie kann ein interessierter Athlet oder eine interessierte Athletin, Sportler, Sportlerin denn jetzt Anschluss bei euch finden? Weil an sich, was du erwähnst, die Arbeit bei Hamburg Running, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, zu Pandemie-Zeiten mit den erweiterten Angeboten im Netz und was so potenziell irgendwann mal in Post-Pandemie-Zeiten stattfindenden Trainingslagern und so. Das klingt ja erstmal so, dass wenn man irgendwie in Hamburg oder im Umfeld wohnt, dass man sagen könnte, Mensch, da habe ich Bock drauf. Aber wie zum Teufel kann ich es anstellen, in Zeiten von Pandemie bei euch Anschluss zu finden?
Naja, rein theoretisch, ich sage jetzt mal ganz plump, Mitgliedsantrag ausdrucken, ausfüllen, per Post einen Verein schicken. Ne? geht theoretisch auch. Na, und das ist tatsächlich, wir haben ein Kontaktformular auf unserer Website und es ist, ja, es ist weniger als in Nicht-Pandemie-Zeiten. Da fragen dann schon so 2, 3 Leute die Woche mal an, wovon dann 1 bis 2 auch beim Training mal vorbeischauen und wo dann 0,6 von bleiben. Also pro Monat hast du dann so ein paar neue Leute. Aber auch jetzt in der Zeit schreiben Leute an und fragen, ey, ich möchte gern, könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn es wieder losgeht? Was natürlich jetzt eher weniger stattfindet, ist, dass Leute wirklich auch schon Vereinsmitglied werden, so quasi auf der Basis, ich vertraue darauf, dass es geil wird, wenn ich dann dabei sind. Aber es gibt trotzdem sehr viele Leute, die auch einfach schon das Interesse haben. Und ich habe jetzt auch irgendwie 2 Athletinnen tatsächlich schon, die ich auch schon so ein bisschen mit betreue, die sagen, ja, sobald es weitergeht, möchte ich richtig einsteigen, die ja auch schon fix sind. Grundsätzlich ist es so, die Leute schreiben uns an auf entweder sozialen Kanälen oder halt über unser Kontaktformular, fragen, was es für Angebote schon gibt. Wir haben auch, das findet sowieso statt, ein Athletiktraining einmal die Woche, das ist digital. Also im Normalfall ist es halt auch nicht digital, aber es ist halt seit einem Jahr digital. Das ist so die geringste Hürde, wo die Leute halt auch schon mal einfach einmal bei Zoom mitmachen können, schon mal ein bisschen vom Trainingsbetrieb halt live mitbekommen.
Mich würde außerdem noch interessieren, auch das wird wahrscheinlich einen kleinen Corona-Bezug haben, aber welche Pläne ihr denn so noch für die Zukunft habt, wenn die Pandemie vorbei ist, aber auch so grundsätzlich, was für Ziele ihr habt, sei es rein sportlich, irgendwie an einer bestimmten Meisterschaft teilzunehmen, als auch irgendwie noch, wollt ihr euch gruppenmäßig noch erweitern? Wie ist da so eure Ausrichtung?
Ja, alles, alles. Also aus Trainersicht möchte ich natürlich gerne mal einen Olympiateilnehmer trainieren, aber das ist sehr unwahrscheinlich. So, aber grundsätzlich freue ich mich über jede Bestleistung. Das klingt immer so wie so eine blöde Aussage, ne? Aber wenn jemand halt nicht das Talent mitbringt, um bei mehr als Landesmeisterschaften teilzunehmen, aber sich da verbessert, dann freut mich das als Trainer genauso. Als Vereinsziele haben wir deshalb mehr so Potenzialziele, würde ich fast so sagen. Ne? Also wir würden gerne uns quantitativ und qualitativ so aufstellen, dass wenn halt irgendwie das Talent, der die nächste Konstanze Klosterhalten bei uns aufkreuzt, dass wir der nicht sagen müssen, oh, du bist so gut, geh mal woanders hin. Da müssen wir kontinuierlich dran arbeiten, aber das ist sicherlich ein Ziel, was ich verfolge und was sehr viele bei uns in den Verein Verantwortung übernehmen, halt mit auf dem Schirm haben. Was primär, glaube ich, so, das war sowohl vor Corona als Ziel, aber auch jetzt sprechen wir viel darüber, quasi unser nächster Ausbauschritt ist, dass wir definitiv mehr in der Jugend machen wollen. Also wir haben seit 1,5 Jahren, glaube ich, eine Jugendgruppe und das ist jetzt natürlich durch Corona wieder ziemlich eingedampft, muss man ganz einfach sagen, weil da kein Training stattfinden kann und gerade die brauchen ja irgendwie die Gruppe fürs Training. Aber wir wollen halt dahin wachsen, dass wir auch U18, U16 Leute haben. Das ist gerade, wenn ich dann wieder aus dem Leistungsperspektive mal gucke, ist es für mich als Mittelstreckentrainer natürlich umso wichtiger, dass die Leute schon mit einer leichtathletischen guten Ausbildung aus dem Sprintbereich und aus dem Koordinativen dann, ich sag mal, zu mir kommen, in Anführungsstrichen, aus der Gruppe darunter. Da ist natürlich dann ein ganz anderes Leistungsniveau möglich, dann im Bereich U20, U23 und Männer, Frauen, als wenn die dann irgendwie erst mit 20 dazukommen. Noch dazu kommt, momentan sind wir zwar im Erwachsenenbereich sehr gut aufgestellt, sowohl mit unseren Trainingsgruppen als auch mit den Trainern, dass dann Talente, sag ich mal, aus dem Umland irgendwie zu uns kommen, aber wir wollen ja jetzt auch nicht auf Dauer irgendwie anderen Vereinen irgendwie Leute, ich sag jetzt mal, wegnehmen, tun wir ja nicht wirklich, aber so wird es dann natürlich, wie wenn man sich irgendwie nur auf Erwachsene konzentrieren würde und alle anderen dann irgendwie die Vorarbeit leisten. Die leisten zum Teil eine super gute Vorarbeit, aber die möchten wir gerne auch selber leisten und da unseren Teil irgendwie beitragen. Ich glaube, das ist, gerade wenn dann Corona hoffentlich mal wieder weniger wird, unser primäres Ziel, dass wir, also mein Herz geht auf, wenn wir das erste Mal Leute bei deutschen Jugendmeisterschaften haben, das wären dann Leute, die, wo ich dann irgendwie am Rand stehe und sage, hoffentlich trainiere ich die in 2 Jahren, hoffentlich haben die in 2 Jahren noch Bock, aber dann bin ich gar nicht der richtige Trainer für die Leute, sondern das ist dann die Arbeit der Jugendtrainer.
Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal so ganz langsam den Vereinsblock Hamburg Running. Und was mindestens genauso spannend ist, finde ich, ist ja so generell das Trainerdasein, dein Trainerdasein. Da würde mich interessieren, wie du überhaupt zum Trainer geworden bist. Also hast du da formale Ausbildung durchgelaufen oder ist dir das einfach durch deine Leistungssportkarriere, hattest du da einfach schon das nötige Know-how? Wie bist du da reingekommen?
Es ist von allen etwas, ne? Also ich glaube, um ein guter Trainer zu sein, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Trainer bin, ich habe das Ziel, ein guter Trainer zu sein, ob ich einer bin, das müssen andere bewerten, aber ich glaube, um ein guter Trainer zu sein, muss man nicht zwingend selber ein guter Athlet gewesen sein. Aber es ist natürlich hilfreich zu wissen, wie sich sowas anfühlt. Ne? Also deshalb Ich habe vielleicht aus dem Ausbildungspart durchaus auch Know-how zum Marathon und ich habe hier auch schon Leute trainiert, die Marathon machen. Gleichwohl kann ich mich da nicht hineinversetzen wie in einen 800-Meter-Läufer. Die Ehrlichkeit muss man dann halt einfach aufbringen. Bei mir war es so, dass in der aktiven Zeit ich immer Trainer hatte, die, und das habe ich auch für meine Trainertätigkeit irgendwie versuche ich zu übernehmen, die sehr viel erklärt haben, warum sie was machen, wie sie es machen. Und dadurch habe ich halt schon immer auch relativ ein gutes Gefühl kriegen können für mein eigenes Training. Und ich habe mich auch sehr viel mit meinen Trainern darüber austauschen können. Also wir haben halt auch dann darüber gesprochen, wie wir auf vielleicht einen Fehlschlag reagieren oder sowas. Das ist jetzt nicht irgendwie dieses klassische autoritäre Trainer macht und Athlet befolgt einfach nur. Das hat mir einen guten Grundstock mitgegeben. Dann war ich schon immer so aushilfsweise im Schülertraining aktiv. Und durch meine berufliche Tätigkeit irgendwie als Journalist bin ich es auch mal gewohnt, vor Gruppen zu stehen. Also das ist ja eine Trainertätigkeit, besteht ja aus verschiedenen Anforderungsprofilen und das beste fachliche Wissen hilft dir nichts, wenn du irgendwie nicht vor 10 Leuten das dann anleiten kannst. Und da hatte ich zumindest nie irgendwie Angst oder sowas vor einer Gruppe zu stehen. Auch nicht von einer Gruppe von dann zumindest im Bereich des Hobbysports Leuten, die älter sind als ich. Ja. Und Trainer geworden in den Art, wie ich es jetzt bin, zum einen zur Vereinsgründungszeit, da hatten wir ja einen Trainer in unserer Leistungsgruppe und wir haben dann aber sind dann gewachsen in dem Bereich Hobbysport. Da brauchten wir jemanden, da hatten wir dann 3 Leute, die gesagt haben, jo, wir können uns das vorstellen. 2 sind dann auch dauerhaft da als Trainer aktiv gewesen. Und einer davon war halt ich. Und das ist eigentlich, also das ist halt einfach eine super geile Gruppe, Niklas, das wir jetzt hoffentlich bestätigen können. Unfassbar dankbar, weil die Bock auf den Sport haben, die Respekt gegenüber dem Trainer mitbringen. Also man geht dann nach Hause und hat auch das Gefühl, oh, die hatten Spaß und die waren froh, dass du da standst. Das macht dann halt einfach Lust auf mehr. Und dann habe ich parallel in der Zeit halt angefangen, meine Trainerausbildung auf dem klassischen Weg zu machen, eine C-Trainerausbildung gemacht, B-Trainerausbildung, habe jetzt mit dem A-Trainer angefangen und bin im zweiten Jahr unserer Vereinstätigkeit dann halt tatsächlich auch ein bisschen früher als selber gewünscht in dem Bereich der Leistungsgruppe reingerutscht, weil halt unser damaliger Trainer den durchaus verdienten Ruhestand gegangen ist. Und so hat sich das dann halt ergeben. Und ja, man lernt viel durch Athleten, man lernt viel durch den Austausch mit anderen Trainern. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Und bin jetzt irgendwie das vierte Jahr dann in Folge in dem Bereich, ist nicht nur im Hobbybereich aktiv, sondern als Trainer, sondern auch bei den leistungsorientierteren, also die Hobbyläufer sind ja auch leistungsorientiert, das ist halt immer so doof zu auszudrücken. Aber dadurch hat man halt auch so ein bisschen, sagen wir, das Standing bei den Trainerkollegen. Ja? Wenn man dann jetzt irgendwie das erste Mal so irgendwie da steht, ja, wer ist das? Aber wenn man jetzt die gleichen Kollegen von anderen Vereinen dann doch jedes Jahr wieder sieht, dann tauscht man sich da halt auch noch deutlich mehr aus und lernt auch gegenseitig voneinander. Und die meisten Trainer, die ich jeweils kennengelernt habe, und das versuche ich jetzt halt auch selber so umzusetzen, sind halt auch sehr offen. Also man unterhält sich dann doch auch über eine Wettkampfplanung, über ein paar Aspekte des Trainings etc. Und noch dazu kommt dann bin ich wieder mit dem nächsten Monolog fertig. Wir haben halt Trainerteams und ich glaube, davon profitieren wir auch total, weil wir halt uns untereinander intern im Verein extrem viel austauschen und so quasi eine fortwährende interne Fortbildung stattfinden.
Ja, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass das eine saucoole Truppe war und bestimmt auch immer noch ist. Also mich hat es damals auf jeden Fall immer sehr motiviert. Also wir hatten immer einmal die Woche da unser Intervalltraining auf der stabilen Jahnkampfbahn und also war tatsächlich was, wo man sich da immer die ganze Woche drauf gefreut hat und dass man bei den Intervallen Leute hatte, an die man sich dranhängen konnte, dass man sich über Wochen lang, dass man ja auch in ähnlichen Leistungsniveaus gelaufen ist und sich so ein bisschen auf eine positive Art miteinander vergleichen konnte und gucken konnte, irgendwie wie das Training bei denen mit den ähnlichen Zeiten verlaufen ist, ob man dann nächste Woche wieder sich an die dranhängen kann bei den Tausenden oder Vierhundertern. Ja, war definitiv sehr schön. Wie hat sich denn dein eigenes Training dadurch verändert, dass du immer mehr zum Trainer geworden bist?
Ja, da kommen halt also mehrere Faktoren zusammen, ne? Also relativ parallel zum Start meiner dann doch umfangreicheren Trainingstätigkeit, also ich habe ja lange zwei Gruppen im Verein trainiert, kam halt auch, dass ich einen anderen Job hatte. Seitdem arbeite ich also schon lange vor Corona überwiegend im Homeoffice. Dadurch bin ich da ein bisschen flexibler. Ich habe für mich relativ früh festgelegt, dass ich nicht irgendwie Spielertrainer sein will. Das heißt, wenn ich als Trainer von einer Gruppe da sein will, dann laufe ich die Intervalle nicht mit, weil ich mir das angucken will, weil ich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen will, wenn jetzt doch jemand nochmal irgendwie ein Wehwehchen hat. Und ich weiß gar nicht, vielleicht auch so ein bisschen, um Distanz aufzubauen, aber mehr so nicht jetzt aus zum Abgrenzen, sondern einfach dem Respekt gegenüber, ne? Sondern dass die Leute nicht das Gefühl haben, ja, der kümmert sich auch um uns, aber es geht nicht um sein Training, sondern ja, der ist halt da für uns. Und aus dieser Rolle breche ich dann ganz gelegentlich mal aus, wenn es irgendwie, ja, wir eh irgendwie in einer Phase sind, wo gerade mal irgendwie gechillt ist, dann sage ich mal, oh, ich mach mal mit, dann kann man das vielleicht auch mal als Motivation nutzen. Dass ich dann irgendwie mittlerweile tue ich mich dann doch schwerer. Anfangs in den ersten Jahren funktionierte das noch besser zu sagen, liebe Leute, so, ihr hängt mich heute nicht ab. Und wenn dann irgendwie Ruhewochen anstehen und irgendwie ein Dauerlauf nur dran ist, ja, dann kann ich auf jeden Fall mitlaufen, weil dann habe ich ja mehr Zeit mit den Athleten, als wenn ich irgendwie am anderen Ende des Waldes stehe und da auf die warte. Und dahingehend hat sich halt einfach geändert, dass ich, wenn ich leistungsmäßig orientiert trainieren will, ich zu einer anderen Zeit trainieren muss. Daraus kann man schließen, dass ich natürlich weniger Zeit für mein Training habe. Das war mir vorher klar. Das ist auch für mich okay. Hatte jetzt im letzten Jahr zur Folge, dass ich auf einmal wieder ganz viel Zeit fürs Training hatte und man auf einmal so ein bisschen Blut geleckt hat, weil man dann doch merkt, oh, dann mit ein bisschen mehr Zeit kann man auch ein bisschen mehr machen. Aber ja, mein eigenes Training verfolgt halt, klar, ich trainiere irgendwie immer noch auf Leistungsziele, die halt einfach deutlich niedriger gesteckt sind. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie, dafür bin ich zu lange, sowohl jetzt als Trainer als auch als Athlet unterwegs, dass ich einfach so in den Tag hinein trainieren kann. Also ich überlege mir schon, was und worauf. Aber es gibt dann halt auch mal so Momente, wo, wenn ich jetzt als Trainer meinen Trainingsplan unbedarft lesen würde, fragen würde, warum hast du dann da das gemacht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann ist die Antwort häufig, ja, das wollte ich 2 Wochen später irgendwie mit meinen Athleten machen. Und das ist halt so eine Einheit, die habe ich selber noch nicht gemacht. Und da wollte ich mal wissen, wie die ist. Das kann dann auch vorkommen und deshalb, das kennen schon einige Athleten, die verfolgen dann meinen Strava-Feed und wissen manchmal, was ihnen dann vielleicht noch blüht.
Und wenn du von Leistungszielen sprichst, was hast du denn ganz persönlich noch sportlich für dieses Jahr geplant an Zielen?
Ja, also ich würde schon gerne nochmal eine 10 mit einer 33 vorne laufen, sagen wir es mal so. Alternativ eine möglichst schnelle 5000, da würde ich mich jetzt nicht auf eine Zeit festlegen. Das ist so der Themenbereich, in dem ich mich bewege. Und ab nächsten Jahr bin ich dann tatsächlich in der M35, meiner ersten Seniorenklasse. Und ich glaube, dann kann man auch nochmal durchdrehen und gucken, ob man irgendwelche Seniorensachen mitnimmt. Dann geht es dann eher um Plätze wieder. Ja, aber es sind auch so einfach, dass die Ziele wachsen dann eher mit dem Training. Wenn man merkt, oh, es geht gut, dann ja, einen Zehner vielleicht in einer 33 Hochzeit. Und wenn es nicht so gut läuft, dann einfach unter 35. Ich habe 1, 2 Jahre, bevor es mit Corona dann losging, halt eigentlich einfach mal auf kleineren Volksläufen in der Umgebung ausgetobt, habe mir angeguckt, na, was kann man denn so in der Preiskategorie, in der ich mich bewege, gewinnen? Und habe einfach meine Motivation daraus geschöpft, mal kleinere Läufe zu gewinnen. Also es macht dann auch mal Spaß. Und ich nehme mir heraus, nach zig Jahren auf der Bahn, darf man sich das dann auch selber mal erlauben, mal ein paar Handtücher zu gewinnen.
Hast du denn einen Tipp? Wir nennen es hier übrigens trademarkmäßig den Top-Tipp. Also hast du einen Top-Tipp für eine gelungene Zeit in Quarantäne für all die Sportler und Sportlerinnen? Du hast ja bisher eigentlich nur, zumindest was du erzählt hast, hast du natürlich nur mit hochmotivierten Menschen zu tun. Aber irgendwo da draußen gibt es sie, die Menschen, die rausgucken und sagen, ich fülle das Kontaktformular bei Hamburg Running nicht aus, nicht weil ich Laufen nicht mag, sondern in dieser furchtbaren und hier auch eigentlich schon wieder viel zu großflächig besprochenen Pandemie. Fehlt es mir vielleicht allein da schon an Kraft auf Senden zu drücken? Sehr lange Herleitung, kurze Frage. Hast du Tipps an die Menschen, die sich gerade vielleicht nicht so motivieren können, obwohl sie gerne würden?
Das ist jetzt eine ganz böse Frage, weil wenn ich jetzt sage, nein, ist es voll Depri, ne? Ich glaube, was man sich erstmal vor Augen führen muss, ist, dass es vollkommen normal ist, unmotiviert zu sein, auch gerade in diesen Zeiten, ne? Ich habe das sehr gemerkt, als das losging und als sich abzeichnete, viele Wettkämpfe fallen aus und Teamtraining fällt aus, gab es so zwei Fraktionen so im Verein. Diejenigen, die möglichst detaillierten Trainingsplan haben wollten, um ihre Struktur aufzubehalten, ja, das zu wissen, ja, ich trainiere trotzdem nur noch montags das, mittwochs das, donnerstags das, gebt mir das bitte genau vor und fang jetzt nicht an zu sagen, ja, legt euch den Trainingsplan ein bisschen so, wie es bei euch zeitlich passt. Sag mir am besten noch, um welche Uhrzeit. Und es gibt die Leute, die sagten, lass mich vollkommen in Ruhe, ich kann mich für nichts motivieren. So, und was ich da als Trainer recht schnell einfach rausgelesen habe, ist das. Das ist halt total typabhängig und das ist beides okay. Und wir haben auch in der Zeit Leute, ich sage jetzt mal, verloren für den Sport, die jetzt seit einem Jahr sagen, nee, das bockt mich nicht. Ich habe keinen Bock, irgendwie gegen die Uhr alleine zu laufen. Und ob die dann irgendwann in einem halben Jahr, in einem 3 Monaten, was auch immer, wieder zurückkommen, das wird man sehen. Ja, das ist denen überlassen. Ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass man Bock hat auf das, was man tut, ja. Und wenn man irgendwie bisher motivierter Läufer war, man hat da aber keinen Bock mehr drauf, weil es einen jetzt gerade eher belastet oder so, dann ist es, glaube ich, auch vollkommen okay, das zu lassen. Und dann muss man sich halt einfach in sich hineinhören und worauf habe ich denn Bock? Weil, also, auf irgendwas hat man eigentlich immer Bock. Und dann muss man gucken, inwiefern man das umsetzen kann. Und gibt ja wohl offenbar auch schon Leute, die dann irgendwie durch halb Hessen einfach alleine laufen, habe ich mal gehört. Ja, also es gibt viele, die nehmen sich halt einfach mal ein ganz anderes Wettkampfziel. Es ist halt dann auch einfach mal kein Wettkampf. Ja, so what. Also ich glaub, man muss da mehr in sich hineinhören, was einen gerade das gibt und wenn man so gar nichts findet, dann im Zweifel vielleicht auch mal einfach mit ein paar Kumpels, Freundinnen, Familienmitgliedern telefonieren hören. Weil also in so ein Loch fallen, das ist natürlich das Allerschlechteste. Aber ich würde jetzt niemanden zwingen zu sagen, ey, ich motiviere dich auf jeden Fall für das Laufen. Ja, also was bei unseren Vereinsmitgliedern halt geholfen hat, ist 1,5 oder 3 Stunden lang Jan Fitschen zuzuhören. Von daher vielleicht den Podcast abonnieren oder sich alte Videos von Sachen angucken, aber für manche ist es halt auch genau das Falsche, ne?
Ja, wer so mittelmäßig motiviert werden will, der kann dann gern alte Laufen, die Beatmungsbutter-Folgen nachhören, wenn er Jan Fitschen durch hat. Das ist auch ganz okay, glaube ich.
Ich glaube, wenn man alle Folgen von euch und von ihm durchgehört hat und dann immer noch Pandemie ist, dann haben wir halt echt ein Problem.
Ja, das stimmt. Das hoffe ich einfach, dass das keine Option ist.
Ich fürchte, da werden wir echt ein Problem kriegen. Aber was außerdem eine ganz kluge Taktik ist, um nicht in ein Loch zu verfallen, ist, denke ich mal, die Laufen, liebe Erdnussbutter, Spotify-Playlist sich mal anzuhören, hier und da beim Laufen oder sonst wo. Hast du zufällig auch so den einen oder anderen Song für die Playlist im Gepäck, den du draufpacken möchtest?
Ah, du hast mich ja ein bisschen vorgewarnt. Ich glaube, so viel darf ich verraten.
Ja,
Deshalb
klar.
hab ich mir da auch Gedanken gemacht. Ja, ich habe mir heute erstmal dann die Playlist angehört und Ich sag mal so, mein Musikgeschmack war jetzt nicht alles. Ich bin irgendwie aus der Punkrock-Zeit raus. Das habe ich früher als früher Jugendlicher gehört, aber heutzutage kann ich da irgendwie nicht mehr so ganz mit. Ich muss auf jeden Fall einen Song nennen. Und zwar gibt es den schönen Song Running von No Doubt. Und jetzt fange ich nochmal ins Erzählen an, halt der Song meines Hochzeitstanzes auch ist oder war oder war und ist. Und vor wenigen Tagen hatte ich jetzt meinen ersten Hochzeitstag, weil wir haben vor einem Jahr geheiratet, und genauso kurz vor halt dem ersten Lockdown, und haben uns halt auch über den Verein Hamburg Running halt kennengelernt überhaupt, und von daher verbindet uns halt sehr viel mit Laufen, und das ist, glaube ich, finde ich auch mal so ein wunderbares Beispiel dafür, dass das halt Laufen und Verein halt nicht nur Laufen ist, sondern so viel mehr, und ich glaube, der Song muss da auf jeden Fall drauf.
Sau gut. Und auch irgendwie tatsächlich auch sau gut, dass wir letztes Jahr extra für euch und um euren Hochzeitstag zu ehren einfach mal das ganze Land geschlossen haben für, ein Jahr. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für euch.
Ja, ich weiß nicht, wir hätten es schon noch ganz gern eigentlich Flitterwochen verbracht, aber da war ja dann schon, also die haben wir dann halt zu Hause verbracht. Da war noch Luft nach oben, sagen wir es mal so.
Mallorca-Flüge gehen gerade gut, also falls da Interesse besteht, ich kann dir einen super Lufthansa-Flug für den ungefähr achtfachen Preis organisieren.
Ja, das ist geil, jahrelang jammern sie, dass sie nichts verkauft kriegen, jetzt jammern sie wieder, dass alles ausgebucht ist, ja.
Es ist einfach eine verrückte Zeit, irgendwie alles sehr, sehr schwer zu greifen.
Abschließend, wie erreicht man dich und den wunderschönen Verein Hamburg Running denn im Internet, so denn man in Kontakt treten möchte? Ich nehme schon mal vorweg, weil ich das ganz großartig und auch einzigartig finde, dass Hamburg Running, glaube ich, der vielleicht einzige Laufverein ist, den es mittlerweile auch bei TikTok gibt.
Ja, da ist aber auch noch Luft nach oben, ne? Also, ja, es gibt uns bei TikTok. Also Hamburg.